Wie geht man eigentlich mit Menschen um, die irgendwo herumsitzen und um Geld bitten? Wie spricht man mit ihnen? Und wie spricht man über Geld so ganz allgemein? Die Art, wie man darüber spricht, die Worte, die man findet, machen viel aus. Mit neuen Worten und neuen Gedanken kann man vieles verändern. Vor allen Dingen können wir unsere Einstellung damit verändern. Wie ist Ihre Einstellung zum Geld? Wie gehen Sie damit um? Geld ist wirklich ein wichtiges Alltagsthema. Es lohnt sich, das mal aus der Sicht Gottes zu betrachten und es auch einer gewissen Prüfung zu unterziehen. Denn Geld ist einerseits ein Thema, über das man häufig nicht so gerne spricht, es sei denn, man hat gerade eine sehr erfolgreiche Methode gefunden, um es zu vermehren. Und andererseits ist es so, dass es nur wenige Dinge gibt, die unser Leben so sehr durcheinander bringen können wie finanzielle Probleme. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Und beim Streit über das Geld zerbrechen Familien. Wer hohe Schulden hat, der fühlt oft einen enormen Druck. Und wer in die Privatinsolvenz gerät, der zieht sich meistens zurück, weil er sich schämt. Kaum etwas kann uns so sehr gefangen halten und unfrei machen wie unser Verhältnis zu Geld und Besitz. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen. Wenn es in der Kirche um Geld geht, das hattest du eben schon gesagt, dann hat man leicht den Verdacht, dass es eigentlich nur um einen Spendenaufruf geht. Das kann ich nachvollziehen, ist ja oft tatsächlich so. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, die hätte ich Ihnen gerne mitgebracht, ich habe sie bloß nicht wiedergefunden. Zwei Männer kommen in Unterhose aus der Kirche raus, sagt der eine, der Pastor hat aber wieder so richtig gut über die Kollekte gepredigt. Darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um unsere Haltung zum Geld. Und darüber sprechen wir zumindest hier in Apostel viel zu selten. Man spricht ja nicht über Geld. Ist irgendwie unangenehm. Jesus hatte damit sehr viel weniger Probleme als wir. Es ist erstaunlich, wie oft er sowohl direkt als auch indirekt in Gleichnissen über Geld und gute Verwaltung spricht. Er misst dem offenbar eine sehr hohe Bedeutung bei. Ich nehme an, weil es dabei um das Thema Freiheit und Unfreiheit geht. Wenn Jesus dieses Thema also für so wichtig hält, dann sollten auch wir uns damit beschäftigen. Und zwar nicht nur nebenbei, dieses Thema ist zentral. Denn ein unfreier Umgang mit dem Geld kann Menschen gefangen nehmen, ihr Denken bestimmen und kann sie sehr unter Druck setzen. Ein freier Umgang mit dem Geld dagegen kann dazu führen, dass man wirklich zur Ruhe kommt und sehr viel gelassener und eben freier lebt. Ein sehr bekannter Satz von Jesus ist dieser: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Luther übersetzt hier Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Interessant ist an dieser Formulierung, dass es, so denkt Jesus, sein kann, dass man dem Geld dient und nicht umgekehrt. Man ordnet sich ihm unter, man läuft ihm hinterher, man macht sich zum Knecht des Geldes. Jesus hat mal von einem Menschen erzählt, der ein ausgesprochen gestörtes Verhältnis zum Geld hatte. Das führte bei diesem Menschen zu relativ starken Schuld- und Schamgefühlen. Jesus erkannte das sehr schnell, im Gegensatz zu dem Menschen selbst. Der bemerkte offenbar lange nicht, was ihn so gefangen hält. Dieser Mensch hieß Zachäus und die Geschichte geht so. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell mal runter. Ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann der das nur tun? Der lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete Jesus: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich kenne diese Geschichte schon aus dem Kindergottesdienst. Zachäus, der unbedingt Jesus sehen will und auf den Baum klettert. Falls sie irgendwann mal nach Jericho kommen sollten, werden ihnen die Bewohner dort todernst den Maulbaum, Bärbaum zeigen, auf den Jesus damals geklettert ist. Diese Geschichte ist aber keine Kindergeschichte. Sie ist eine sehr dramatische Erwachsenengeschichte. Ich mach's mal kurz. Zachäus war Zöllner und das bedeutete damals, er konnte den Menschen mit Hilfe der römischen Besatzungsmacht ganz gesetzeskonform viel Geld aus den Taschen ziehen. Er war ein Gauner und Betrüger, er war sehr reich, er lebte in einem großen Haus und das war vermutlich sehr gut gesichert. Zachäus lebte hinter einer sorgfältig aufgebauten Fassade. Allerdings war er hinter seiner Fassade sehr unglücklich und das steigerte sich bei ihm. Er spürte ziemlich genau, wie kaputt sein Leben im Grunde war. Und deshalb machte er sich im Verlauf dieser Geschichte dann auch zum Affen. Zachäus war sehr klein, heißt es. Und die Menschen, die er jahrelang betrogen hatte, die machten sich einen Spaß daraus, ihn nicht durchzulassen. Und so musste der mächtige und reiche Zöllner auf einen Baum klettern, um Jesus zu sehen. Was meinen Sie? Warum wollte er Jesus so gerne sehen? Ich kann mir das eigentlich nur erklären, dadurch, dass er, oder weil ich glaube, dass er die Hoffnung hatte, dass Jesus ihm helfen könnte. Eine Hoffnung, der aber selbst nicht so richtig traute, denn er wusste ja, dass er ein Betrüger ist. Es waren also sehr ambivalente Gefühle, die er hatte. Er schämte sich, er war nicht glücklich, er wollte das ändern, aber er wusste nicht wie. Vielleicht hoffte er einfach auf ein Wunder. Und das kam dann ja auch so, wie das bei Jesus üblich ist. Jesus sagt zu Zachäus: Komm mal runter von deinem Baum, ich muss heute bei dir Mittag essen. Und Zachäus sagt: Ja, toll. Und er nahm ihn voller Freude mit in sein Haus, sehr zum Ärger der Umstehenden, aber das interessierte weder Jesus noch Zachäus in diesem Moment. Was weiter passierte, erzählt die Geschichte zunächst nicht. Es muss irgendetwas gewesen sein, das Zachäus in seinem Innersten erschüttert hat, sodass sein ganzes Leben umgekrempelt wurde. Offenbar erkannte Zachäus in der Begegnung mit Jesus, wie es hinter seiner eigenen sorgfältig gehüteten Fassade wirklich aussah. Und offenbar wollte er so nicht weiterleben. Er wollte etwas ändern, er wollte anders leben, frei von Druck, von Scham und von den Lügen, mit denen er seine Gaunereien rechtfertigte. Zachäus hielt das irgendwie nicht mehr aus. Die Bibel beschreibt das Resultat dieser Selbsterkenntnis. Und Jesus sagt am Ende: Heute hat Gott dir Rettung gebracht. Versöhnung. Es ist eine zweifache Versöhnung, von der hier die Rede ist. Die erste ist eine geistliche Versöhnung, die Versöhnung mit Gott. Zachäus begegnet Gott, er öffnet ihm sein Herz, er nimmt Gottes Liebe an in diesem Moment. Und er weiß: Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm. Das ist die geistliche Versöhnung. Heute hat Gott dir Rettung gebracht. Um diese Art von Versöhnung geht es in vielen unserer Gottesdienste. Und ich glaube, viele von uns haben diese Art von Versöhnung auch selbst schon erlebt. Heute hat Gott dir Rettung gebracht. Ich bin ein Kind Gottes. Aber es gibt in dieser Geschichte von Zachäus noch eine zweite Versöhnung, und das ist die finanzielle Versöhnung. Und ich glaube, diese Art von Versöhnung haben viele Christinnen und Christen noch nicht erlebt. Denn auch viele von uns haben doch ein irgendwie gestörtes Verhältnis zum Geld oder zumindest ein schwieriges Verhältnis, habe ich zumindest den Eindruck. Ohne eine finanzielle Versöhnung werden wir allerdings nicht wirklich frei sein. Ohne eine finanzielle Versöhnung hat unser Geld nach wie vor die Macht, uns zu binden und, wenn es dumm kommt, uns zu überwältigen. Wenn ich die Bibel in dieser Beziehung richtig verstanden habe, dann gibt es in ihr 5 zentrale Überzeugungen zum Thema finanzielle Versöhnung. Und die würde ich Ihnen jetzt gerne noch erzählen. Die erste ist: Alles, was ich habe, kommt von Gott. Wir sind hier zwar alle tolle Leute, aber wenn wir genau hinsehen, werden wir erkennen, wir haben nicht alles, was wir erreicht haben, aus eigener Kraft geschafft. Gewisse Anteile liegen bei unseren Eltern, in unserer Erziehung, bei unseren Lehrern oder in dem Land, in das wir hineingeboren worden sind und den Möglichkeiten, die es hier gibt. Die Bibel geht sogar noch weiter. Sie sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Gott hat uns unser Leben geschenkt, unsere Begabungen und Möglichkeiten. Ich kann es so für mich sagen, ich glaube, dass ich das Kind eines liebenden Vaters bin, der mir all das anvertraut hat, was ich habe. Das steht in einem gewissen Gegensatz zu dem Self-Made-Verständnis, das es in unserer Gesellschaft so gibt. Die zweite Überzeugung, die man in der Bibel findet, die kann man so formulieren: Ich lebe fröhlich im Rahmen dessen, was Gott mir im Moment so gibt. Es liegt in unserer Natur, in der Natur des Menschen, dass er immer auf der Suche nach was Besserem ist. Besseres Auto, neuere Technik, schönerer Urlaub, so ungefähr. Kommt mir jedenfalls nicht so ganz unbekannt vor. Nach dieser Überzeugung müssten wir Deutschen eigentlich zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören. Unser Pro-Kopf-Vermögen ist nämlich sehr viel höher als in den meisten anderen Ländern. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup aus dem Jahre 2012 liegen wir allerdings nur auf Platz 46 der glücklichsten Nationen. In ihrer Analyse schreiben die Autoren: Diese Zahlen mögen überraschen. Die Einwohner Panamas, das nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit nur auf Platz 90 liegt, berichten am häufigsten von positiven Emotionen. Sie fühlen sich am glücklichsten. Die Einwohner Singapurs, das nach dem Bruttoinlandsprodukt weltweit auf Platz 5 liegt, berichten am wenigsten von positiven Gefühlen. Sie fühlen sich am unglücklichsten. Übersetzt heißt das: Mehr Geld zu haben bedeutet nicht gleich auch glücklicher zu sein. Das ist nicht wirklich überraschend, oder? Überraschend ist aber, wie oft wir trotzdem so leben, als ob Geld glücklich machen würde. Der Apostel Paulus hat mal geschrieben: Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was Paulus hier schreibt, ist kein Appell und keine Durchhalteparole, sondern es ist für ihn eine Erfahrung. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Paulus hat das so erlebt und viele andere nach ihm auch. Und deshalb hat sich Paulus zeitlebens dagegen gewehrt, in finanzielle Abhängigkeiten zu geraten und zum Beispiel Schulden zu machen. Er wollte sich nicht mal bezahlen lassen von den Gemeinden, in die er kam. Er hat im Rahmen dessen gelebt, was Gott ihm gerade gegeben hat, und er hat die Erfahrung gemacht: Ich kann darauf vertrauen, dass Gott mich versorgt. Das habe ich so ähnlich in der letzten Woche hier in der Gemeinde gehört von jemandem. Und deshalb werde ich jetzt mal ganz konkret in der dritten Überzeugung, die man in der Bibel findet. Und die lautet so: Ich ehre Gott, indem ich den Zehnten von allen meinen Einkünften für seine Ziele mit dieser Welt gebe. Wie gesagt, jetzt wird es konkret. Und wenn es bei diesem Thema konkret wird, dann wird vielleicht doch so manchem unbehaglich. Lassen Sie uns daher einfach abmachen. Sie müssen sich den Schuh nicht anziehen, den ich Ihnen jetzt hinstelle, sondern einfach erstmal quasi von oben drauf gucken aus Gottes Sicht. Dann können Sie ja immer noch sehen, ob der Schuh passt. Ich erzähle Ihnen mal von zwei Gemeindemitgliedern, die ich mir ausgedacht habe und die beide ganz überzeugte Christen sind. Wobei der eine vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen hat als der andere. Jedenfalls in Bezug auf Gottes Fürsorge. Nennen wir sie mal Peter und Frank. Peter sagt, hör mal Frank, ich muss von A nach B kommen und dafür brauche ich 100% meiner Einkünfte. Ich kann also den Zehnten nicht geben, mit nur 90% komme ich nämlich nicht ans Ziel. Frank, das ist der, der mehr Vertrauen hat, sagt, ich muss auch von A nach B kommen, aber ich vertraue darauf, dass Gott mich auch mit nur 90% ans Ziel bringen kann. Ich werde daher meinen Zehnten spenden, um Gottes Werk in der Welt zu unterstützen, so wie es in der Bibel steht. Und wenn ich es genau überlege, dann vertraue ich sogar darauf, dass Gott mich nicht nur nach B, sondern sogar nach C bringen wird. Er verspricht uns ja, dass er seinen Segen ausgießen wird, wenn wir ihm vertrauen. Dieses C hatte Peter gar nicht auf dem Radar. Seine Karte endet bei B. Aber Frank hat in der Bibel entdeckt, dass C der Ort ist, an dem Gott uns segnet. Frank weiß nicht, wie es in C aussieht. Aber er hat so eine Ahnung, dass er viel interessanter und lohnender sein wird, als wenn man die Reise bei B beendet. Ich kenne einige Menschen, die bei C gelandet sind, an dem Ort, an dem Gott uns segnet und uns Dinge schenkt, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Aber wirklich interessant an der Geschichte von Peter und Frank ist, dass sie jeweils denken, dass der andere doch eigentlich ein Dummkopf ist. Peter denkt über Franks 90%-Plan, soll das ein Witz sein? Glaubst du wirklich, dass du mit 90% von A nach B kommst? Das ist unmöglich, kann doch jeder nachrechnen. Das geht nicht, sei doch nicht dumm. Und Frank denkt, sei mir nicht böse, aber du bist der Dumme, weil du nicht mehr erreichen wirst, als aus eigener Kraft von A nach B zu kommen. Wie langweilig, kann doch jeder. Du wirst nie erleben, dass Gott dich auf seine besondere Weise, dass Gott in besonderer Weise in deine Finanzen eingreift. Du wirst nie erfahren, was dich bei C erwartet. Du wirst nie erleben, was es heißt, Gottes Segen auf diesem Gebiet zu erreichen. Das wahre Leben findet doch zwischen B und C statt. Die Frage ist jetzt also eigentlich, welcher dieser beiden Dummköpfe möchten Sie gerne sein? Verstehen Sie mich nicht miss. Die Sache mit dem Zehnten ist nicht leicht. Aber mir scheint es so, als ob wir manchmal singen in einem Lied, mein ganzes Leben gebe ich dir, und dann denken, aber lass die Finger von meinem Portemonnaie. Jetzt wird die Zeit ein bisschen knapp, deshalb überspringe ich die vierte biblische Überzeugung, können Sie sich vielleicht auch so denken, ich lege einen Teil meiner Einkünfte für Notfälle, unvorhergesehene Ausgaben und die Altersvorsorge beiseite. Das ist schlau, das machen wir meistens. Und jetzt komme ich gleich zur fünften Überzeugung zum Thema finanzielle Versöhnung. Und die lautet, ich halte jeden Tag meine geistlichen Ohren offen, ob Gott mir in Bezug auf meine Finanzen etwas sagen will. Ich hatte ja vorhin von zwei Arten der Versöhnung gesprochen. Die erste war die geistliche Versöhnung. Wer geistlich gesehen mit Gott versöhnt ist, der steht sozusagen in einer ziemlich dynamischen Beziehung mit ihm. Im Grunde ist der christliche Glaube eine dynamische Beziehung zwischen Ihnen und Gott. Und deshalb wird Gott auch bei einem so wichtigen Thema wie den Finanzen mit Ihnen sprechen. Wie auch immer er das konkret machen wird, im Gebet oder manchmal auch in Begegnungen, die Sie mit anderen Menschen haben, es lohnt sich, da die geistlichen Ohren offen zu halten. Und wo stehen wir jetzt am Ende dieser Predigt? Ich lade Sie mal ein, darüber weiter nachzudenken und dann Entscheidungen zu treffen. Es ging um die geistliche und um die finanzielle Versöhnung mit Gott, um die innere Befreiung, die es bedeutet, wenn wir nicht mehr abhängig sind von uns, von dem, was unser Geld mit unserem Herzen macht. Denn wenn sie geistlich und finanziell mit Gott versöhnt sind, dann können sie sozusagen aus der ersten Reihe zugucken, was Gott aus ihrem Geld machen kann. Amen.